Die schwedische Hauptstadt Stockholm ist ein großes Puzzle aus 14 Inseln in der Ostsee. Alle seine Teile haben eine jeweils eigene Geschichte und Architektur. Stockholm war und ist ebenso in ständiger Bewegung wie die Ostsee selbst. Und es ist zentraler Schauplatz der Bücher von Stieg Larsson. Seines Zeichens Experte für rechtsextremistische Bewegungen und erbitterter Kämpfer für Freiheit und Demokratie, rückt der Journalist und Schriftsteller vom international verbreiteten Bild eines harmonischen und friedlichen Schweden ab. In Larssons Stockholm prallen Arm und Reich ebenso aufeinander wie Gut und Böse, Ehrlichkeit und Korruption. Seine Millennium-Trilogie, literarische Umsetzung jahrzehntelanger akribischer Ermittlungsarbeit, wurde in 35 Sprachen übersetzt und über 75 Millionen Mal verkauft. Sie ist ein weiterer Meilenstein für das beliebte Genre des Thrillers aus dem hohen Norden. Die Hauptfiguren Mikael Blomqvist, ein hartnäckiger Enthüllungsjournalist, und Lisbeth Salander, eine geniale Hackerin, haben es mit einer von drei Verfilmungen sogar nach Hollywood geschafft. Diesen Riesenerfolg durfte ihr Autor jedoch nicht mehr erleben. Er starb 2004 an den Folgen eines Herzinfarkts, kurz nachdem er die Manuskripte seinem Verleger übergeben hatte. Sein Werk, dessen Fortsetzung in weiteren 7 Bänden bereits angedacht war, konnte er nicht vollenden. Der Bezirk Norrmalm im Norden Stockholms ist von der architektonischen Avantgarde der 60er Jahre geprägt. In den breiten, unregelmäßig angelegten Straßenzügen laufen die wirtschaftlichen Aktivitäten der Hauptstadt zusammen. Auf einer dieser anonym wirkenden Straßen, dem Sveavägen, spielt sich das Ereignis ab, das später zum auslösenden Moment der Millennium-Saga wird. Am 28. Februar 1986, kurz nach 23 Uhr, verlässt der schwedische Ministerpräsident Olof Palme mit seiner Frau und ohne Leibwächter das Kino. Sein Schicksal wird das ganze Land verändern.
Als sie an der Ecke des Gebäudes anlangten, tauchte ein Mann auf. Er schoss Olof Palme in den Rücken und feuerte einen zweiten Schuss auf dessen Frau ab. Dann ist er geflüchtet. Während Palmes Frau nur leicht verletzt wurde, war der Ministerpräsident auf der Stelle tot. Das ganze Land stand unter Schock. Einwohner, Polizei, Politiker, Journalisten. So etwas hat es in Schweden vorher nie gegeben. Und niemand hätte sich vorstellen können, dass es passieren könnte.
Stieg Larsson, der damals bei der wichtigsten Presseagentur des Landes arbeitet, lässt der Mord keine Ruhe.
In den Wochen nach dem Anschlag fiel der Verdacht auf einen Anhänger der rechtsextremen Szene Schwedens. Stieg Larsson hatte sich schon vorher dem Kampf gegen den Rechtsradikalismus verschrieben. Das hatte er von seinem Großvater, der zeitlebens Antifaschist gewesen war. So begann er, zu Versammlungen und Demos von Rechtsextremen zu gehen. Er provozierte sie, indem er sie aus nächster Nähe fotografierte. Manchmal drohten sie ihm deshalb körperliche Gewalt an. Er ließ sich in die Szene einschleusen, arbeitete mit Hackern zusammen. Der Mord wurde allerdings nie aufgeklärt. Er arbeitete also an einem Fall, der kein Ende nahm. Aber er verspürte den Drang, etwas zu Ende zu bringen. Deshalb begann er, Romane zu schreiben.
Der Held der Millennium-Reihe, Mikael Blomqvist, ist das literarische Alter Ego seines Schöpfers. Ein ehrenhafter Journalist, der entschlossen für Demokratie eintritt und unnachgiebig gegen moralisch verkommene Individuen kämpft, seien es Sympathisanten der Rechten, Psychopathen oder Kriminelle in Anzug und Krawatte. So manches gesetzlose Verhalten wird bei Larsson mit Macht und Geld und auch mit dem Bezirk Norrmalm assoziiert. Denn hier befinden sich die historischen Hauptsitze der größten Banken des Landes, sowie politische Institutionen, darunter viele Ministerien, und Rosenbad, der Sitz des Kabinetts des Ministerpräsidenten.
Wennerström aus dem ersten Band beispielsweise ist der Archetyp eines Industriellen, der enge Verbindungen zur Macht hat und weiß, wie man diese nutzt. Stieg beschreibt, wie Macht und Geld missbraucht werden.
Im Roman heißt es, er handelte mit Aktien und Optionen und steckte Geld in Daytradings. Er kam in die Klatschpresse als einer der zahlreichen neuen Milliardäre Schwedens. Ein Penthouse am Strandwägen, ein großartiges Sommerhaus auf Värmdö und eine 23 Meter lange Yacht, die er einem ehemaligen Tennisstar abgekauft hatte, der pleite gegangen war. Den geografischen und moralischen Gegenpol dieses Teils von Stockholm bildet Södermalm, die südlichste Insel der Hauptstadt. Sie symbolisiert die Werte, für die Stieg Larsson so erbittert kämpft. Auf einem felsigen Hügel mit Blick auf die Bucht gelegen, hat der Stadtteil mit seinen vielen Treppen einen eher romantischen Charme. An seine Geschichte als Arbeiterviertel erinnert heute nicht mehr viel.
Während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert ist die Einwohnerzahl dieses Bezirks förmlich explodiert. Viele neue Bewohner zogen hierher, vor allem mittellose Menschen aus der Arbeiterklasse. Anfangs wohnten sie in kleinen Holzhäusern, die man heute noch vereinzelt auf der Insel findet. Darin gab es aber keine Toiletten. Also begann man, größere Mietshäuser aus Stein zu bauen. Stieg Larsson wurde in Nordschweden geboren. Er kam in den 70er Jahren nach Stockholm. Zu dieser Zeit zogen viele aus Södermalm weg, wegen des schlechten Zustands der Häuser. Es war deshalb leicht, hier eine Wohnung zu finden. Er wohnte seit seiner Ankunft in Stockholm bis an sein Lebensende hier, also 30, 35 Jahre.
In diesem Viertel siedelt der engagierte Autor auch die Protagonisten seiner Romane an, die seine linken Ideen von einer gerechteren Welt vertreten. Über Mikael Blomqvist heißt es, er überlegte, seine Wohnung zu verkaufen, aber das würde ihm ganz schön wehtun. Er war zu etlichen Wohnungsbesichtigungen gerannt und hatte alles abgelehnt, bis er über eine Mansardenwohnung mit 65 Quadratmetern stolperte, die genau an der Ecke zur Bellmannsgatan lag. Doch neben dem pittoresken Erscheinungsbild von Södermalm zeichnet die Millennium-Reihe auch den Wandel des Stadtteils seit den 80er Jahren nach. Als Folge der Schwächung der Sozialdemokratie wird aus dem baufälligen Viertel ein Wohnort für Hipster.
Die meisten Wohnungen gehörten bis in die 60er, 70er Jahre der Stadt. Doch dann beschlossen die Politiker, die Häuser zu verkaufen. Das hat die Gentrifizierung sehr stark vorangetrieben. Heute sind die Immobilienpreise in diesem Teil von Stockholm exorbitant.
Gleichzeitig schießen Modeboutiquen, Kunstgalerien und angesagte Restaurants wie Pilze aus dem Boden. Und natürlich Cafés, die schwedische Institution, die den wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkt darstellt, auch für Stieg Larsson.
In unserem Tagesablauf gibt es die sogenannte Fika. Man nimmt sich eine kleine Auszeit, um einen Kaffee zu trinken und ein Schwätzchen zu halten. Nach den Finnen trinken die Schweden weltweit den meisten Kaffee. Auch Stieg Larsson liebte ihn. Er kam oft mit seinem Computer ins Café, um zu arbeiten. Auch Mikael Blomqvist löste alle seine Fälle im Café.
Söder, wie es von seinen Bewohnern genannt wird, hat aber auch eine andere, weniger gediegene Seite. Diese wird in Larssons Romanen durch die starke weibliche Hauptfigur Lisbeth Salander verkörpert.
Lisbeth Salander ist repräsentativ für die Einwohner von Södermalm. Denn das Viertel hat auch eine lebhafte Subkultur. Lederjacke, schwarze Jeans, Tattoos und Piercing. Das ist auch Lisbeths Stil.
Im Roman heißt es über sie, Lisbeth war Mitglied der Evil Fingers geworden, einer Vorstadtband aus vier Teenager-Mädchen, die Hardrock liebten. 10 Jahre später jedoch eine größere Clique bildeten, die sich am Dienstagabend in der Mühle traf, um über Typen, Feminismus, Pentagramme, Musik und Politik zu quatschen und dabei große Mengen Bier zu trinken.
Sie ist eine starke, unabhängige Frau. Sie steht für ihre Rechte ein, aber auch für die von Mikael Blomqvist. Stieg Larsson war ein großer Anhänger der feministischen Bewegung und ihres Kampfes um Gleichberechtigung.
Trotz der tiefen Verbundenheit zu diesem Viertel und zu seiner Stadt fühlt sich der Schriftsteller und Journalist von seinen Recherchen zur rechtsextremen Szene und der Ausbreitung der Korruption, die er unermüdlich anprangert, so belastet, dass er hin und wieder einen Tapetenwechsel braucht. Das Einzigartige an der schwedischen Hauptstadt ist ihre Lage inmitten eines aus 30.000 Inseln bestehenden Schärengartens in der Ostsee. Am östlichen Rand der Inselgruppe, 2 Bootsstunden von Stockholm entfernt, liegt die mit Kiefern bewachsene Insel Sandhamn im offenen Meer. Sie ist Larssons Rückzugsort und beherbergt eines der ältesten und nobelsten Seebäder des Schärengartens. Seit 1897 ist ihr Hafen Sitz des Stockholmer Yachtclubs. Bei schönem Wetter drängen sich hier die Segler mit ihren Luxusjachten.
Im Sommer ist es hier manchmal so voll, dass man kaum noch das Wasser im Hafen sieht. So eng liegen die Boote beieinander. Die Atmosphäre ist dann ganz anders. An die 100 Einwohner leben hier das ganze Jahr. Im Sommer sind es bis zu 3.500.
Stieg Larsson meidet den sommerlichen Trubel und kommt lieber in der Nebensaison nach Sandhamn. Er wohnt im beschaulichen Dorf hinter dem Hafen, wo die Holzhäuser der Fischer dicht an dicht stehen, zum Schutz gegen den Wind. Sie verschwinden fast hinter der üppigen Vegetation.
Als sich die Menschen hier niederließen, war es sehr sandig. Es sah aus wie in der Wüste. Sie pflanzten hier alles Mögliche an, um den Sand in Schach zu halten und damit er nicht in die Häuser geweht wurde. Stieg Larsson war kein Partygänger. Er hatte nur eine kleine Hütte gemietet. Darin waren früher Netze und Arbeitskleidung der Fischer untergebracht. Diese Hütten sind sehr hübsch und stehen oft direkt am Meer.
Larsson schreibt, das Häuschen stand direkt am Wasser. 2 Meter vor der Eingangstür war der Bootssteg. Die Hütte hatte ein großes Fenster zum Meer hin, direkt neben der Eingangstür. Alles war sauber, bescheiden und einfach, fast schon spartanisch. Sie konnte verstehen, warum er dieses Häuschen so liebte.
Ich denke, hier konnte er dem Stress entfliehen und abschalten. Wenn man hier durch die Natur spaziert, ist es ganz still, bis auf den Wind und die Wellen.
Ein abgeschiedener Ort, der es dem Autor und auch seinem Romanhelden für kurze Zeit ermöglicht, Abstand von der moralischen Empörung zu bekommen, die in Stockholm beide in Atem hält. Das heimliche Versprechen eines Idealisten und seines literarischen Alter Egos, Schweden von seiner dunklen Seite zu befreien.